Herzlich willkommen bei Aufnahmebereit, dem Podcast für Ankommende und Aufnehmende in der modernen Migrationsgesellschaft.
Mein Name ist Judith Kuhlenberger, ich bin Migrationsforscherin am Institut für Sozialpolitik an der WU Wien und in der heutigen Folge, der ersten Folge nach der Sommerpause, spreche ich mal wieder mit mir selbst bzw. mit euch alleine. Ich möchte die erste Folge nach dem langen, heißen Sommer nutzen, um ein paar Themen zu skizzieren, die uns voraussichtlich in diesem langen Herbst erwarten werden. Da gibt es ja beim Thema Flucht und Migration so einiges, was auf uns zukommt. Gerade der Spätsommer bzw. Frühherbst ist traditionell eine Zeit, in der sich vieles tut. Im Bereich der globalen Wanderbewegungen, im Bereich von Flucht- und asylpolitischen Forderungen, aber auch im Bereich der Unterbringung, im Bereich der Aufnahme im globalen Norden. Und ich möchte mal mit ganz aktuellen Themen beginnen, die einige von euch vielleicht auch den Medien schon entnommen haben. Einerseits sehen wir derzeit, und das ist bereits seit dem Frühsommer im Gange, dass sich die Ankünfte in Italien vermehren. Die Ankünfte auf der italienischen Insel Lampedusa, die steigen. Es kommen immer mehr Menschen an, an manchen Tagen 6.000, 7.000, 8.000 Personen, darunter sehr viele Frauen und Kinder, auch wenn das die mediale Diskussion oft gar nicht vermuten lässt. Wir bekommen ja vorrangig Bilder von jungen, alleinreisenden Männern präsentiert, aber ein sehr hoher Anteil dieser Ankünfte auf Lampedusa, das sind tatsächlich Frauen und Kinder, auch sehr kleine Kinder. Das Ganze ist deshalb zu einem vermehrten Thema geworden, weil es natürlich einerseits ein Politikum ist. Wir haben ja mit Giorgia Meloni als Premierministerin eine Mitte-Rechts-Regierung in Italien und diese Regierung ist ja eigentlich mit dem Versprechen angetreten, dass sie die Ankünfte senken wird, dass zum Beispiel Seenotrettungsschiffe gar nicht mehr anlanden dürfen, was auch eine Zeit lang der Fall war und dass man das sogenannte Migrationsproblem in den Griff bekommen würde. Und tatsächlich ist das Gegenteil eingetreten, zumindest aus Sicht breiten Teilen der italienischen Bevölkerung. Die Ankünfte haben zugenommen, teilweise eklatant zugenommen und Italien hat derzeit ein Verteilungsproblem, dass sie nicht genau wissen, wie sie die ankommenden Asylwerbenden auf die einzelnen Regionen verteilen sollen. Und da gibt es doch eine Art Quotenregelung, die beschlossen wurde. Der Hintergrund dazu, warum denn gerade die Ankünfte in Italien steigen, ist tatsächlich, ich würde sagen, die bröckelnde europäische Solidarität und die Tatsache, dass sich aufgrund des sogenannten Wettbewerbs nach unten, wo sich EU-Mitgliedstaaten darin überbieten wollen, wer denn die schlechtesten Aufnahmebedingungen für Geflüchtete bieten kann, dass dieser Wettbewerb nach unten zu einer Verlagerung der Fluchtrouten geführt hat. Das beobachten wir tatsächlich schon seit dem Frühling diesen Jahres, spätestens seit dem Sommer. Wir sehen vermehrt Abfahrten aus der Türkei kommend, Menschen, die dort über Monate oder sogar Jahre untergebracht waren, zum Beispiel syrische Geflüchtete, die ja im Rahmen der EU-Türkei-Erklärung dort mehr oder weniger dauerhaft Unterbringung finden sollten, auch Arbeitsmarktzugang erhalten, die Kinder bekommen Bildungszugang und so weiter. Die Menschen aber brechen jetzt vermehrt aus der Türkei auf, entweder zurück in ihr Herkunftsland nach Syrien, wo weiterhin ein Krieg herrscht und wo weiterhin politische Verfolgung oder Folter droht, wenn man sich gegen das Assad-Regime stellt, oder aber die Menschen wandern weiter in Richtung Europäische Union. Der Hintergrund ist, weil die EU-Türkei-Erklärung de facto tot ist und nicht mehr umgesetzt werden kann. Also alles, was man damals gemeinsam mit Erdogan beschlossen hatte, ist nicht mehr satisfaktionsfähig, das Ganze wird nicht mehr umgesetzt. Die Situation syrischer Flüchtlinge in der Türkei hat sich in den letzten Monaten massiv verschlechtert und gleichzeitig haben innenpolitische Spannungen mit der lokalen Bevölkerung zugenommen. Das ist auch zu einem großen Wahlkampfthema im türkischen Wahlkampf geworden und hat zu einer zunehmend untragbaren Situation für viele syrische Geflüchtete geführt. Und die machen sich jetzt gemeinsam auch mit anderen Nationalitäten, zum Beispiel vielen afghanischen Staatsangehörigen, auf den weiteren Weg in die EU und der kürzeste Weg aus der Türkei in die EU, der wäre natürlich nach Griechenland. Entweder über den Seeweg, was eine relativ kurze, relativ einfach zu bewältigende Route ist, muss ich mal sagen, relativ, weil einem Schlauchboot bei hohem Wellengang ist nichts einfach zu bewältigen, aber verhältnismäßig kurzer Weg. Oder es gäbe natürlich auch den Landweg über den Grenzfluss Evros, der aber quasi unpassierbar geworden ist. Also auf den Landweg kommt es nur mehr zu Pushbacks, gerade die griechische Polizei oder auch Kadetten der dortigen Militärakademie, die dort angeworben werden, sind dafür bekannt, dass sie im großen Stil und auch unter Einsatz roher Gewalt Menschen zurückdrängen. Der Grenzfluss ist kaum mehr passierbar, aber auch auf dem Seeweg kommt es immer wieder zu Pushbacks. Es ist zunehmend schwierig und das hat dazu geführt, dass sich natürlich auch die organisierte Schlepperindustrie auf diese veränderten Rahmenbedingungen eingestellt hat. Das ist einfach ein ganz normaler Markt. Und wenn ich merke, auf der einen Seite kann ich kein Angebot mehr schaffen, weil es hier kein Durchkommen gibt, also ich kann hier diese Route nicht mehr länger anbieten, zumindest nicht erfolgreich anbieten, dann verlagern sich die Routen, das ist das eine. Und wir haben gesehen, dass sich die Route von der Türkei, von der türkischen Küste kommend, eben auf den viel längeren und damit auch gefährlicheren Seeweg bis nach Italien verlagert hat. Es bedeutet mitunter auch mehr Schiffbrüche, mehr Menschen, die auf diesem Weg zu Tode kommen, weil der Weg viel weiter ist. Es bedeutet, dass Schlepper viel mehr Geld verlangen können, also eine noch härtere ökonomische Auslese. Man kann natürlich argumentieren, weil die Route viel weiter ist, weil das viel länger dauert, weil es mit viel mehr Risiko einhergeht, deshalb kostet es mehr und damit wird de facto auch argumentiert. Und das bedeutet noch weniger Menschen, die sich den Weg in Freiheit und Sicherheit leisten können. Und zuletzt hat es auch dazu geführt, und das finde ich besonders perfide angesichts dieser Situation, dass Flüchtlingsschiffe, und das sind ja häufig irgendwelche halbmaroden Fischkutter, die ausrangiert wurden, oder ja mehr oder weniger Schlauchboote, kleine Kahne, die man da verwendet, dass die bei hohem Wellengang und bei schlechtem Wetter bevorzugt losgeschickt werden, weil dann nämlich die Gefahr von Pushbacks geringer ist, im Umkehrschluss aber natürlich auch das Risiko zu kentern viel, viel höher wird. Also das ist schon besonders zynisch, wie man sich hier auf diese veränderten Rahmenbedingungen, auf die systematisch stattfindenden Pushbacks seitens der griechischen Küstenwache, seitens, so steht auch immer wieder zu lesen, seitens Frontex eingestellt hat. Das heißt, Verlagerung der Fluchtrouten, das, was lange vorhergesagt wurde, weil der Landweg, nämlich nicht nur nach Griechenland, sondern auch entlang der Balkanroute zunehmend unpassierbar wird, aufgrund von Pushbacks, aufgrund von Grenzgewalt und aufgrund von, unter Anführungszeichen, geschlossenen Grenzen. Deshalb haben sich die Fluchtrouten auf den Seeweg verlagert und auf den immer längeren Seeweg. Das ist etwas, was keinesfalls überraschend kommt. Das war aus Sicht der Migrationsforschung, die sich schon lange mit den unbeabsichtigten Sekundäreffekten von Migrationssteuerung oder ich möchte sagen versuchter Migrationssteuerung befasst, keineswegs überraschend. Es ist eingetreten und gleichzeitig hat man damit, nämlich mit der verstärkten Grenzgewalt, mit dem vermeintlichen Schließen von Landgrenzen, natürlich das Problem der irregulären Migration keineswegs aus der Welt geschafft. Und man hat auch nicht dazu beigetragen, dass weniger Menschen im Mittelmeer zu Tode kommen, im Gegenteil. Was wir auch sehen, und das ist damit verbunden, und das ist ja besonders interessant zu beobachten, dass diese Verlagerung von Fluchtrouten nicht nur auf internationaler Ebene passiert, also von einem Mitgliedstaat, der sich besonders rigoros zeigt, auf einen anderen Mitgliedstaat hin verlagert, sondern diese Verlagerung sehen wir tatsächlich auch innerhalb von Ländern. Ganz konkret und aktuell in Österreich, wo man ja seit eineinhalb, fast zwei Jahren die Grenzpolizei, vor allem an der Grenze zu Ungarn, massiv aufgestockt hat, um eben Schlepper aufzugreifen, um ihnen, wie man so schön in der österreichischen Innenpolitik sagt, das Handwerk zu legen. Das hat aber dazu geführt, und das ist bitte nicht meine Aussage, sondern die offizielle Aussage des oberösterreichischen Landeskriminalamtes, das jetzt wirklich nicht unter Verdacht steht, eine rein humanitäre Agenda voranzutreiben. Dieses Landeskriminalamt hat gesagt, dass sich die Schlepperrouten auch innerhalb Österreichs verlagert haben, nämlich von den großen Straßen und großen Grenzübergängen hin zu kleineren versteckten Routen, Routen durch kleine Ortschaften und so weiter, weg von Autobahnen hin zu Landstraßen, weil man hofft, dort weniger oft aufgegriffen zu werden. Das birgt wiederum viele Risiken, weil erstens mal wird die Reise dadurch meistens länger und das ist ja keine angenehme Reise, die Menschen antreten, sondern die befinden sich meistens in überfüllten Kofferräumen von Lieferwegen oder von großen Lastwegen, sind da zusammengepfercht, möglichst viele Menschen auf engen Raum, damit Schlepper halt bei einer solchen Tour möglichst viel Geld verdienen können. Und die Route als solches wird dadurch natürlich viel länger, wenn ich nicht über die Autobahnen fahren kann, sondern auf Landstraßen ausweichen muss. Also man sieht, die Verlagerung von Schlepperrouten, das hat tatsächlich auch in Österreich schon zu Konsequenzen geführt. Ich befürchte nur, man hat die einzig richtige Ableitung daraus noch nicht getroffen. Die Ableitung wäre nämlich, je mehr ich eben die eine Route schließe, desto mehr tun sich weitere Routen auf, die sich nur verlagern. Aber de facto bekämpft hat man das Schlepperwesen dadurch ja nicht. Man hat nur für eine manchmal zeitlich, manchmal örtliche Verlagerung gesorgt, für eine Auslagerung teilweise auch. Aber zurückgegangen sind weder die irregulären Ankünfte noch das internationale Schlepperwesen. Im Gegenteil, wir sehen eigentlich, dass das Risiko gestiegen ist, dass Menschen auf sich nehmen müssen. Ja, im Hintergrund dessen, und damit bin ich schon beim weiteren Ausblick für den Herbst 2023, im Hintergrund dessen steht der EU-Asylkompromiss. Ihr erinnert euch alle, im Juni letzten Jahres haben die EU-Innenminister einen, wie Sie selbst gesagt haben, historischen Durchbruch erzielt, nämlich indem man sich auf das weitere Vorgehen im Bereich der Asyl- und Migrationspolitik geeinigt hat, wobei man qualifizierend dazu sagen muss, man hat sich nicht einstimmig geeinigt, weil zwei wesentliche Mitgliedstaaten, Polen und Ungarn, haben diesem Minimalkompromiss nicht zugestimmt. Der Asylkompromiss, der beinhaltet einerseits ein noch rigoroseres Vorgehen an den EU-Außengrenzen. Es wird für ankommende Schutzsuchende zusehends schwierig, in ein reguläres Asylverfahren hineinzukommen. Es soll eine Art Vorselektion geben für Menschen, die aus Herkunftsländern mit sogenannter geringer Bleibewahrscheinlichkeit stammen. Also das sind Menschen mit Nationalitäten, wo die Anerkennungsquote unter 20% beträgt, die sollen in einem Art Vorverfahren oder Schnellverfahren möglichst rasch einen Bescheid erhalten, der wird in den meisten Fällen negativ sein, und die sollen dann auf dem schnellsten Weg wieder rückgeführt werden. Wobei man aber auch dazu sagen muss, diese Rechnung hat man ohne die Herkunftsländer der Betroffenen gemacht, weil die müssen ihre eigenen Staatsangehörigen ja zurücknehmen wollen. Und ob das tatsächlich der Fall ist, das steht auf einem anderen Blatt. Das ist eine Art der schleichenden Aushöhlung des universellen Asylrechts, das ja im Kern besagt, jeder Mensch hat ein Recht darauf, dass seine individuellen Fluchtgründe in einem regulären rechtsstaatlichen Verfahren geprüft werden. Und es geht nicht, dass es zu kollektiven Zurückweisungen kommt. Und das ist, ich würde sagen, ein schleichendes Türaufmachen oder Türöffnen hin zu dieser Form der kollektiven Zurückweisung und ein Untergraben des universellen Rechts auf Asyl-Einzelfallprüfung. Das nämlich ist der Kern des geltenden Asylrechts. Das gilt es zu beobachten, wie all das umgesetzt werden wird. Das Ganze ist ja noch nicht durch das Europäische Parlament gegangen. Das heißt, die einzelnen Fraktionen im Europäischen Parlament, und dazu zählen sowohl rechte Fraktionen als auch linke Fraktionen, die werden da viel auszusetzen haben. Die linken Fraktionen, weil ihnen der Vorschlag zu rigoros und zu restriktiv ist, die rechten aus der ganz anderen Seite argumentierend, dass nämlich der Vorschlag nicht so weit geht. Die stoßen sich nämlich in der zweiten zentralen Säule, die EU-Innenminister im Rahmen des Asylkompromisses beschlossen haben, nämlich die solidarische Verteilung und Aufteilung von Geflüchteten. Auch das soll passieren. Gegen diese Verteilung haben eben Polen und Ungarn massiv und vehement Einsprüche eingelegt. Das heißt, es ist kein einstimmiger Kompromiss gefunden worden. Die Verteilung würde im Grunde nur besagen, dass die sogenannte Last der Flüchtlingsaufnahme endlich von den EU-Mitgliedstaaten mit Außengrenzen, also konkret Griechenland, Italien, Spanien, wegkommt und fairer, gerechter verteilt wird auf alle anderen Mitgliedstaaten. Ich verwende das Wort Last in diesem Zusammenhang sehr ungern. Das ist das offizielle Wording, das seitens der EU angenommen wurde und sich durchgesetzt hat. Leider de facto aber ist es natürlich eine Verpflichtung, eine Verantwortung, die alle EU-Mitgliedstaaten eingegangen sind, weil ja die Genfer Flüchtlingskonvention auch in allen dieser Staaten ratifiziert ist. Und hier geht es um die Wahrnehmung der globalen Verantwortung im Bereich des Flüchtlingsschutzes. Wenn wir aber landläufig mit Blick auf EU-Migrationspolitik von Schutz sprechen, dann ist häufiger der Grenzschutz und nicht der Schutz von Schutzsuchenden gemeint. Die solidarische Verteilung ist also weiterhin noch so ein bisschen das Träumen von warmen Eislutschern, befürchte ich, weil das Ganze nicht nur an diesen zwei Mitgliedstaaten Polen und Ungarn scheitern wird, sondern auch an der konkreten Ausformulierung. Es ist unklar, wie hoch die Quoten pro Land sein sollen. Es ist unklar, in welcher Form denn die EU-Mitgliedstaaten mit Außengrenzen überhaupt entlastet werden sollen, wie Aufnahmezentren dort aussehen müssen und wie ein gemeinsames europäisches Asylverfahren, und das ist natürlich überhaupt noch in der Zukunft gelagert, jemals Realität werden könnte. Also es sind noch sehr viele ungeklärte Fragen von einem historischen Durchbruch, so wie es die EU-Innenminister bezeichnet haben, ist man leider noch sehr, sehr weit entfernt. Das ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema, das sich im Herbst wieder auftun wird. Das Ganze wird, wie gesagt, im Parlament diskutiert werden. Da werden die einzelnen Fraktionen im Europäischen Parlament auch ihre Positionen abstecken. Da wird es noch, so ist meine Vermutung, zu teils massiven Adaptierungen des jetzigen Vorschlages kommen. Da wird leider auch wieder viel, viel Symbolpolitik betrieben werden, viel Debatte gefahren werden. Wir werden sehen, was am Ende übrig bleibt. Wichtig ist aber zu sagen, dass während auf EU-Ebene in Brüssel hitzig diskutiert wird, gehen die globalen Migrations- und Fluchtbewegungen ja nicht weg. Im Gegenteil, die Fluchtursachen steigen, nicht zuletzt aufgrund der Klimakrise. Und wirklich nachhaltige humanitäre Antworten hat man seitens des globalen Nordens noch nicht gefunden. Ich sage globaler Norden, weil wir müssen manchmal auch ein bisschen über den Atlantik blicken. Ich befürchte, weil sich dort einige sehr, sehr unschöne Trends, ich verwende das Wort ungern in diesem Zusammenhang, im Bereich der Asylpolitik auftun. Das eine, das haben wir im Rahmen dieses Podcasts auch immer schon wieder angesprochen, ist der zunehmende Einsatz von künstlicher Intelligenz und von digitalen Apps im Bereich der Asylsteuerung und der Migrationssteuerung. Ganz konkret ist es derzeit so, dass Schutzsuchende aus Lateinamerika, die bis an die amerikanische, also US-amerikanische Grenze kommen, dort noch bevor sie den Grenzübertritt machen, von außerhalb, also von Mexiko aus, einen Asylantrag über eine App stellen müssen. Wobei genauer gesagt, sie müssen innerhalb dieser App, das ist eine Art Terminvergabe-App, ein bisschen so ähnlich wie wenn ihr online einen Termin bei einem Arzt versucht, euch zu checken und so nach dieser Logik, nur natürlich mit viel, viel mehr Konsequenzen, funktioniert diese App. Das heißt, man muss einen Termin vor einer Asylbehörde buchen, um dann überhaupt einmal ins Asylverfahren danach reinzukommen. Die Slots pro Tag, die sind sehr eng begrenzt. Da gibt es nur einige wenige. Das heißt, es müssen dann alle Schutzsuchenden, die in Mexiko in diesen informellen Lagern, in so Squad Homes untergebracht sind, zu einem bestimmten Zeitpunkt um 8 Uhr morgens online sein und dann versuchen, möglichst in diesem Zeitpunkt, zu diesem Zeitpunkt die App zu laden, um einen dieser begehrten Slots zu ergattern. Und wenn man nicht alleine reist, sondern mit der ganzen Familie, ist das noch einmal viel schwieriger, wenn man für jede einzelne Person neu die Kontaktdaten eingeben muss. Und das verzögert das Ganze natürlich. Außerdem möchte ich ein bisschen zynisch anmerken, ist es natürlich nicht ganz so einfach, in einem informellen Flüchtlingslager in Mexiko zu einer stabilen WLAN-Verbindung zu kommen, die aber notwendig ist, um diese App zu bedienen. Und besonders perfide, diese App hat, wie alle Apps auf dieser Welt, einen eingebauten Racial Bias. Das heißt, die Gesichtserkennungs-App erkennt weiße Gesichter wesentlich besser als schwarze oder braune Gesichter, weil das die Welt ist, in der wir leben und weil solche Apps vor allem an weißen Gesichtern trainiert werden. Die Mehrheit der Migrantinnen und Migranten, der Schutzsuchenden aus Lateinamerika sind aber nicht weiß. Sie müssen aber als Identitätsnachweis ein aktuelles Selfie im Moment, wo sie diesen Slot beantragen, aufnehmen. Und das kann aber dazu führen, dass die App dann erst recht abstürzt, weil sie das Gesicht nicht erkennt. Also man sieht schon, wie absolut absurd, ich müsste ja fast lachen, wenn es nicht so ernst wäre, diese ganze Situation bewusst gestaltet wurde, um es möglichst schwierig zu machen für Menschen in dieses reguläre Asylverfahren, was ja bitte ihr Recht auf Asylantragstellung bedeutet, hineinzukommen. Das ist die Realität an der US-amerikanischen Grenze, wohlgemerkt unter einem demokratischen Präsidenten Joe Biden. Wir möchten nicht wissen, wie das Ganze aussehen würde, sollte bei der nächsten Wahl ein Donald Trump erfolgreich sein. Der zweite Aspekt, und das sage ich jetzt auch bewusst mit Blick auf globale Asyltrends, es könnte so eine neue, besonders schiere Rubrik in diesem Podcast werden. Im Grenzfluss Rio Grande zu Texas hat der Gouverneur von Texas sich was besonders Gemeines und Hinterhältiges einfallen lassen, weil man ja bekanntlich in einem Fluss nicht so gut eine Mauer bauen kann. Weil Mauer bauen, das ist ja sehr beliebt unter den Republikanern als Antwort auf irreguläre Migrationsbewegungen, hat er einen schwimmenden Grenzzaun entwickeln lassen. Das sind so einzelne schwimmende Bojen, die aneinander gekettet sind, ja, in so Leuchtfarben. Das ist jetzt noch nicht irgendwie so dramatisch. Und da geht halt nach unten ins Wasser hinein, also die schwimmen auf dem Wasser und nach unten hin ein sehr dichtes, enges Netz. Was übrigens für das Ökosystem des Rio Grande ein absolutes Desaster ist, weil sich auch größere Tiere darin immer wieder verfangen und kläglich verenden. Aber noch viel schlimmer ist, dass zwischen diesen einzelnen schwimmenden Bojen Sägeblätter eingezogen sind. Und es geht derzeit das Gerücht um, und das ließ sich bisher noch nicht verifizieren, weil Medien nicht zu diesem Grenzzaun vorgelassen werden. Es geht das Gerücht um, dass bereits Migranten durch diese Sägeblätter verletzt wurden oder sogar zu Tode kamen. Also das heißt, das scheint auch ein weiterer Trend in diesem Bereich zu sein. Und ich würde es mittlerweile nicht für ausgeschlossen halten, dass solche Innovationen unter Anführungszeichen im Bereich der Migrationssteuerung auch irgendwann einmal nach Europa überschwappen. Ja, ansonsten gibt's noch einige andere Themen, die uns in diesem Herbst befassen werden. Etwas, was ich noch kurz einbringen möchte, und damit möchte ich mich auch mit einigen Folgen in diesem Podcast befassen. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine dauert ja jetzt schon einige Zeit an und er wird sich im Februar 2024 zum zweiten Mal jähren. Eigentlich unvorstellbar, wie lange uns das schon beschäftigt. Das bedeutet aber auch, dass der temporäre Schutz, auf den sich ja die EU-27 für ukrainische Staatsangehörige geeinigt haben, ausläuft. Der war ursprünglich für 2 Jahre konzipiert. Er kann mit qualifizierter Mehrheit im Rat auf 1 Jahr verlängert werden. Das ist aller Voraussicht nach auch der Fall. Es hat die EU-Innenministerin Johansson bereits angekündigt, dass man diese Verlängerung anstreben wird. Das heißt, Ukrainerinnen und Ukrainer haben dann auch in Österreich für ein weiteres Jahr bis Februar 2025 temporären Schutz. Aber dann ist eine wichtige Frage, die derzeit auch natürlich die österreichische Politik beschäftigt, konkret das Innenministerium und das Integrationsministerium, weil wenn Ukrainerinnen auch über den Frühling 2025 hinaus in Österreich bleiben wollen, / müssen, weil sie nicht zurückkehren können, dann braucht es einen dauerhaften Aufenthalt. Und da gibt es jetzt grob gesagt 2 Optionen. Es gibt einerseits die Option, dass alle Ukrainerinnen, die bisher als temporäre Vertriebene hier waren, einen Asylantrag stellen. Oder es gibt die Möglichkeit, sie in einen dauerhaften Aufenthaltstitel über einen regulären Aufenthaltsstatus überzuführen. Die Asylantragstellung als solches ist im Grunde nicht ausgeschlossen. Ukrainerinnen hatten immer, auch während sie als temporär Schutzberechtigte hier waren, die Möglichkeit, einen Asylantrag zu stellen. Das hält die Massenzustromrichtlinie dezidiert fest. Jedoch würde das ganze System natürlich ein bisschen ad absurdum führen, weil der Grund, warum sich die EU-Mitgliedstaaten auf die Aktivierung der Massenzustromrichtlinie, also auf den temporären Schutz für Ukrainerinnen geeinigt hatten, war ja unter anderem neben humanitären Gründen auch ein ganz pragmatischer Zugang. Man wollte verhindern, dass dadurch die Asylsysteme in den einzelnen Mitgliedstaaten überlastet werden durch einen ganzen Ansturm an Asylanträgen in kurzer Zeit. Und das wäre gerade bei einem Land wie Polen, wo einerseits das Asylsystem eher schlecht ausgebaut ist und andererseits sehr viele Ukrainerinnen untergekommen sind, das wäre nicht stemmbar gewesen. Das heißt, das würde man dadurch aber nur verschoben haben, zeitlich verlagert haben und dann 3 Jahre später kommt es erst recht zu dieser Situation. Das kann natürlich niemand wollen. Das heißt, das ist eine denkbar schlechte Lösung und die meisten Mitgliedstaaten werden diese Lösung nicht wählen. Auf der anderen Seite steht die Frage, wie gelingt denn die Überführung in einen regulären Aufenthaltstitel, in eine Art Visum beispielsweise, wie kann das vonstatten gehen? Und hier gibt es unterschiedliche Herangehensweisen, etwa, dass jeder dafür auch konkret einen einzelnen Antrag stellen muss, was natürlich auch wieder zu einer gewissen Belastung der Behörden führt, oder eine pauschale Lösung, dass man sagt, jede Ukrainerin, jeder Ukrainer, der hier ist, kann einfach bleiben und erhält automatisch durch einen gewissen Automatismus einen Aufenthaltsstatus, weil, und so ehrlich muss man sein, es gibt eh keine Alternative, zurückstellen kann man die Ukrainerinnen ja nicht, dort herrscht der Krieg und Verfolgung in diesem Land. Die Frage ist jetzt, ob der Aufenthalt der Ukrainerinnen an gewisse Kriterien geknüpft werden soll. Das österreichische Innenministerium ist dafür, keine oder sehr wenig Kriterien einzuziehen. Das Integrationsministerium ist für mehr Kriterien, ein gewisses Niveau an Deutsch, mindestens 6 Jahre in Österreich gearbeitet zu haben und so weiter. Man sieht schon, das wird nicht für alle Ukrainerinnen nachweisbar sein. Es gibt einen gewissen Anteil, die haben noch nicht in Österreich gearbeitet, die haben noch nicht so gut Deutsch gelernt, auch einfach aufgrund der Situation, die sich als sehr volatil dargestellt hat. Da ist die Frage, ist es denn notwendig, auch in einer Situation des Krieges und ich möchte sagen auch des sich abzeichnenden Genozids in der Ukraine, so harte Kriterien für das Bleiben und das Schutz gewähren von oder für Ukrainerinnen anzulegen. Jedenfalls auch ein Thema, das in diesem Herbst wieder virulenter werden wird und das uns noch die nächsten Monate und Jahre beschäftigen wird. Ja, nicht zuletzt haben wir als großes Thema im Hintergrund, auf das möchte ich jetzt gar nicht näher eingehen, aber während wir alle so reden und uns mit kleineren, konkreten Details befassen, im Hintergrund nimmt die Klimakrise fröhlich an Fahrt auf. Wir tun eigentlich leidlich wenig dagegen. Wir haben bald auch kaum mehr die Möglichkeiten, etwas zur Abwendung der Klimakrise beizutragen. Natürlich sorgt die Klimakrise gerade in Ländern des globalen Südens dafür, dass immer mehr Menschen ihre Lebensgrundlage verlieren, die Möglichkeit zu bleiben, die sogenannte Bleibefreiheit verlieren und ihr Land verlassen müssen oder aber zumindest innerhalb der Grenzen des Landes wandern müssen. Das ist alles passiert, während wir hier sprechen und das nimmt immer mehr und mehr an Fahrt auf. Und auf der anderen Seite in Ländern des globalen Nordens, natürlich auch Auswirkungen der Klimakrise, aber noch eine zweite Krise, die sich abzeichnet und die auch noch an Fahrt aufnehmen wird, die demografische Krise und der Arbeitskräftebedarf in diesem Land und in vielen Ländern Europas. Auch darauf haben wir keine Antworten, weil man ja, so die politische Losung, Migration und Asyl streng trennen möchte, was man Fußnote nicht tut. Aber was natürlich auch bedeutet, dass man sich zum Beispiel nicht pragmatische Lösungen finden traut, etwa einen Spurwechsel für jene Asylwerbenden, die hier Arbeit gefunden haben oder eine Lehrausbildung machen, die aber vielleicht abgelehnt werden müssen. Und denen könnte man ermöglichen, durch über einen anderen Aufenthaltstitel zu bleiben und diesen Arbeitsplatz weiter auszufüllen, weil das ja ein Arbeitsplatz ist, der ausgefüllt werden muss, auch aus volkswirtschaftlicher Sicht. Ja, zu guter Letzt, wir haben im kommenden Jahr, und das ist jetzt schon der Ausblick über den Herbst hinaus, aber im Herbst, denke ich, wird auch das Wahlkampfgeblänkel zunehmen. Wir haben 2 große Wahlen anstehen, die Wahlen zum Europäischen Parlament im Jahr 2024 und die Wahlen zum österreichischen Nationalrat. Beides wird nicht unbedingt dafür sorgen, dass wir besonders sachorientiert, nüchtern und analytisch über das Thema Migration und Asyl sprechen. Aber das tun wir ohnehin schon länger nicht mehr, also insofern ist auch schon wurscht. Ich meine, dass in diesen Wahlkämpfen Migration wieder stärker zum Thema werden wird. Ich denke, dass auch populistische Antworten wieder stärker hinterm Ofen hervorgekehrt werden und neue befüllt werden. Man sieht ja jetzt schon, wie sich die einzelnen Parteien in Stellung bringen. Und ein ganz wichtiges Thema, was auch beim Aspekt Wahlen und Wahlberechtigung nicht vergessen werden sollte, diese Wahl zum österreichischen Nationalrat ist eine Wahl, wo der Anteil der nicht wahlberechtigten Bevölkerung im wahlfähigen Alter wieder zugenommen hat. Mit jeder neuen Wahl auf Bundesebene haben wir wieder mehr Menschen, die im wahlfähigen Alter wären, in Österreich wohnhaft sind, hier arbeiten und Steuern zahlen und nicht wählen dürfen. Es nimmt immer mehr zu, es wird immer mehr zum demokratiepolitischen Problem. Es führt auch zu einer Verzerrung zu Ungunsten des urbanen Bereichs, weil Menschen mit nicht österreichischer Staatsbürgerschaft vor allem in Wien leben und eher jünger sind als älter. Das heißt, dieses Wahlergebnis, das wir haben werden bei der nächsten Nationalratswahl, ist verzerrt, nicht nur zu Ungunsten der migrantischen Bevölkerung, sondern auch zu Ungunsten der städtischen Bevölkerung. Also alle Wiener haben einen Nachteil durch das jetzige Wahlrecht und durch das jetzige Staatsbürgerschaftsrecht. Und zu Ungunsten der jüngeren Bevölkerung, weil Menschen mit Migrationshintergrund eher jünger sind, die ältere Bevölkerung eher autochthon. Und das heißt auch, dass gerade die wichtigen Themen, die für die junge Bevölkerung wesentlich sind, vor allem der Kampf gegen die Klimakrise, aber auch andere daran angeknüpfte Themen wie neue Arbeitswelt zum Beispiel, wie möchte man arbeiten, das alles wird natürlich in der Form nicht repräsentiert sein, weil ältere Wähler, Wähler am Land überrepräsentiert sind in diesem Wahlergebnis. Also ich glaube, das verdeutlicht ganz stark, warum die Frage von Staatsbürgerschaftszugang und damit verbunden Wahlrecht nicht nur ein Thema ist für jene, die nicht wählen dürfen, sondern auch für die, die eh schon immer wahlberechtigt waren, also Österreicherinnen und Österreicher, die es vielleicht von Geburt an schon waren, weil auch die dadurch einen Nachteil haben können. Ein ganz wichtiges Thema, ich sage immer, das Staatsbürgerschaftsrecht, die Reform des Staatsbürgerschaftsrechts und damit verbunden Zugang zum Wahlrecht ist einer der letzten großen Anerkennungskämpfe unserer Zeit. Und da gilt es einfach mehr Druck aufzubauen und da gilt es auch mehr und bessere Lösungen zu finden, weil das ein Thema ist, das ja auch andere Migrationsgesellschaften auf dieser Welt betrifft und wir einfach nicht verhaftet bleiben können in einer Form des Einbürgerungsrechts, das vor mehreren Jahrzehnten in der Form geschaffen wurde, wo wir nicht mit dem Pluralismus in der Bevölkerung in der Form konfrontiert waren. Es sind andere Zeiten, andere Rahmenbedingungen und die erfordern auch innovative und andere Antworten. Insofern hoffe ich, dass wir bald viele dieser anderen und innovativen Antworten finden werden. Es wird nicht unbedingt ein einfacher Herbst, befürchte ich. Es wird aber zumindest kein langweiliger Herbst werden mit Blick auf Flucht, Asyl und Integration. Ich hoffe, ihr bleibt diesem Podcast weiterhin treu, auch in der kalten Jahreszeit. Und ich wünsche euch einen guten Start zurück in Schule, in Studium, Rückkehr aus dem Urlaub und zurück in das berufliche Leben, das euch jetzt noch bevorsteht. Und vergesst nicht, beim nächsten Mal wieder reinzuhören in die nächste Folge von Aufnahmebereit. In diesem Sinne, bis bald. Tschüss und Baba.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert Aufnahmebereit auf Spotify oder allen anderen gängigen Podcast-Plattformen und folgt Judith Kohlenberger und der Chefredaktion auf ihren Social-Media-Kanälen. Fragen, Anregungen und Beschwerden an aufnahmebereit@wu.ac.at. Alle Infos findet ihr auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Aufnahmebereit wird ermöglicht durch eine Förderung des Wissenschaftsvermittlungscalls vom Wissen der Vielen der MA7 der Stadt Wien. Danke an die KooperationspartnerInnen von die Chefredaktion und der Podcastwerkstatt.
Podcastwerkstatt.